und herzlich willkommen zum 190. Pancast. Wir reden heute über den Horror-Hit A Quiet Place. Außerdem
die Rückkehr unseres beliebten Segments. Guten Morgen, Opa. Ich bin Christian Eichler und hier sind Horst Lukas Diesel und Max Ole von Raison.
Hallo.
Hallo.
Stimmt, das ist eigentlich für den Schnitt doof. Hier sind Horst Lukas Diesel.
Ja, immer noch hallo.
Und Max Ole von Raison.
Ich sagte es ja schon.
So, hallo. Haben wir früher immer, jetzt fällt mir ein, wir schnipsen jetzt am Anfang, denn das haben wir ja nach so 170 Casts oder so rausgefunden. Eine Frage, die ich mir jetzt zum ersten Mal gestellt habe, nach 190 Casts, die letzten zwei Tage habe ich mich das gefragt, ist, du heißt schon Max Ole, ne? Du heißt nicht irgendwo auch Maximilian, oder? Das ist einfach Max Ole ist dein Name. Weil Maximilian Ole ist doch doof.
Nee, Max Bündestrich Ole.
So wie Frank-Walter Steinmeier, das ist ein Name. Frank-Walter, Max Ole.
Ja, Frank Walter und ich.
Das sind wir. Das sind wir beide.
Das ist richtig, ja. Also jeder für sich einzeln.
Ich habe ja auch Bindestrich.
Stimmt. Du, aber das sind auch die langen Formen. Und kurz ist ja Hotte.
Ja.
Also ich bin auch sehr erleichtert. Es ist schön, dass du das nochmal fragst, weil neulich kam einer zu mir und meinte, hat eine ähnliche Frage gestellt. Meinte, du heißt schon nur Max, oder? Und ich meinte so, ja. Ja, weil es gibt ja auch Maximilian, das ist total schwul.
Hat der gesagt, oder was?
Ja, hat der gesagt, ja.
Ja, jetzt wo du das sagst, gebe ich mein Echo wieder zurück. okay, also, dass hier solche Sachen angesprochen werden. Ja, das wollte ich auch nochmal. Den Pancast gibt's immer noch. Anders als die Kreuze in den bayerischen Ministerien, die sind neu. Und den Echo, den gibt's nicht mehr.
So, das was sind so die drei unterschiedlichen Sachen, die es gibt. Das, ne? Sachen, die es nicht mehr gibt.
Ja.
Sachen, die neu dazukommen und Sachen, die nach wie vor da sind.
Das Mögliche, das Nichtmögliche und das Seiende und das Sein selbst und die Zeit.
Ein, was es eben noch gibt, ist, dass Sachen wiederkommen, von denen man dachte, dass sie eigentlich immer noch da wären. Also, jetzt diese Bayern-Geschichte. Ja. Weil ich hätte gedacht, dass in bayerischen Behörden sowieso überall Kreuze hängen.
Ach so, ja,
weißt du?
Die Nachricht war in der Hinsicht für dich quasi überraschend, dass du dachtest, da hängen doch eh überall Kreuze.
Ja, es war eine Mischung aus Überraschung und Enttäuschung. Ne?
Ja.
Genau.
Vielleicht können wir den Söder ja mal zu uns in den Podcast einladen. Und dann kann er hier auch ein Kreuz aufhängen, vielleicht.
Oder ich finde das wirklich, ich finde es ganz toll auf jeden Fall, dass, ich habe es auch schon im Vorgespräch schon gesagt, das Gute beim Kreuz ist ja, dass wenn ein Kreuz hängt, dann verbrennen die Muslime direkt gleich, wenn sie dran vorbeilaufen. Ne? Das kennt man ja aus den ganzen Filmen so, deswegen machen sie es, glaube ich. Und jetzt wurden auch die ganzen Echos zurückgegeben, was eine Debatte war, wo ich wirklich die ganze Zeit so dachte, wow, so, das ist echt, es wird einfach dümmer und dümmer und wer kriegt jetzt noch aus seinem Loch und gibt sein Echo zurück, auch schon diese ganze Begründung, also ist der Echo, scheiße, ist ja klar, ne, aber diese alles darum, jetzt wird das eingestellt und dann diese ganze Antisemitismus-Debatte, wo ich auch so dachte, irgendwie only in Germany, ne, würde man sagen, ja, die Ausländer sind irgendwie doof, weil die keine Juden mögen, also das ist so ein Dreh, den das Ganze bekommen hat, irgendwie den nur in Deutschland eigentlich, kann das so eigentlich gedreht werden, ne.
Ja, ich find's auch so herrlich, dass man irgendwie sagt, ja gut, wir haben jetzt irgendwie ein Antisemitismus-Problem vielleicht im deutschen Rap, dann und im Echo, dann schaffen wir den Echo mal ab, weil dann müssen wir da nicht mehr drüber reden. So, das ist so die schlechtestmögliche Auseinandersetzung mit diesem Thema irgendwie. Aber andererseits vielleicht die Echo, das ist ja auch eigentlich nur so ein langer Stab. Vielleicht kann man immer zwei von denen als Kreuz dann in die Behörden hängen. Dann spart
man Upcycling, ne?
Ja, Upcycling.
Und was, wenn
ich hab
das Echo zurückkommt, ne?
Ich habe mein Echo ja auch abgegeben, aber ich habe tatsächlich das inkognito gemacht, weil ich mir schon dachte, dass du nämlich wieder vor den Nachrichtenfeeds dieser Welt sitzt und dann nur darauf wartest, welcher Idiot ist der Nächste, der sich da wieder profilieren
muss. Ich hätte mich nicht gewundert, deinen Namen darauf zu lesen.
eben, siehst du?
Und deine 13 Echos zurück.
Jetzt hier der Reveal, so steht es erst morgen in der Zeitung, wenn der Cast rausgekommen ist. Ja, also es ist eigentlich die Quadratur des absoluten Müll. Also
das ist wirklich aber aus allen Richtungen.
So also wirklich Wahnsinn. Es ist ja, eine üble Geschichte. Es ist ja hier auch diese Geschichte mit dem jungen Mann, der da verhauen wurde, weil er eine Kippe auf den Kopf trug. Ist ja wirklich bei 200 Meter von mir entfernt ist das ja passiert.
Mhm.
Aber auch da für sich genommen. Jemand setzt sich eine Kippe auf in Berlin, um zu gucken, ob man sicher sein kann. Und dann kommt direkt so ein Typ und mit dem Gürtel und verhaut den, ne? Das ist schon auch so fucking absurd. Also es ist Wahnsinn. Ich finde, das, was ich angesprochen habe, ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob das unbedingt eine deutsche Problematik ist, aber es ist eine Art von, weil ich glaube, diese Art von so einer an Oberflächlichkeit nicht zu übertreffenden Auseinandersetzung mit so einem Thema ist einfach, finde ich, ist glaube ich einfach so ein Ding, was einfach, ja, das entsteht nun mal in so einer gewissen Art von Medien und auch so einer gewissen Art von Künstlertum, wenn die ans Mikrofon dürfen, weil das wird dem Ganzen ja alles nicht gerecht. Ich meine, dass man jetzt mal nebenbei den Echo mal die Veranstaltung mal weggekehrt, da finde ich ja eigentlich positiv, ja, muss ich ehrlich sagen, weil das wusste man ja auch schon seit 30 Jahren, dass diese Veranstaltung wirklich keiner braucht. Ja. Und wie auch neulich schon Jan Böhmermann sagte, und das ist ja auch so, warum braucht man einen Preis für den, der am meisten verkauft hat? Sein Preis ist das Geld. So, also, und der Fame und die Konzerte. Ja, es ist also so blöd wie nichts Gutes. Es ist Wahnsinn, dass auf so einer Veranstaltung Campino ernsthaft der Einzige sei, ist, der mal überhaupt mal so ein politisches Statement macht. Ja. Es hat wirklich gezeigt, eigentlich was das auch endlich, und ich meine, deswegen ist es ja nur auch wirklich nur überfällig, dass das auch, dass diese Veranstaltung gar keine Tragweite hat. Dass es eine reine Industrieveranstaltung ist. Es könnte auch dort um den prämiert werden, der beste Staubsaugervertreter. Es ist eigentlich, hat den gleichen Charme, es hat die gleiche Tragweite. Also das überfällig, absolut. Gut, jetzt muss ich erstmal eine Pause machen. Ich muss erstmal rauchen. Also,
Pencast goes politics hier.
Also fand ich völlig, aber das ist natürlich, also es ist ja schon quasi von den Grundprämissen her ist es ja schon ein nicht schlüssiges Argument, diese ganze Debatte. Ne? Also wenn du halt einen Preis vergibst nach den Verkaufszahlen und dann sich aber was verkauft hat, was du von der Message her nicht okay findest, musst du ja den Preis an die Leute geben, weil das ja die Regel ist.
Ja,
du hast
genau,
es sei denn, glaube ich, es gibt ein Gremium, das irgendwie sagt, auf keinen Fall. Und das hat dann wohl irgendwie nicht funktioniert. Und dass man es dann macht, so ist halt, das sind halt irgendwie die Regeln, und das sind sich aber halt alle so aufregend, dass halt alles wieder zurückgeben und dann der Preis direkt geschlossen wird. Das ist, finde ich, ist so witzig, aber klar, irgendwie, wenn, es wäre natürlich cool, wenn der größte deutsche Musikpreis von einer Jury vergeben worden wäre, aber dann wahrscheinlich kommen irgendwann die deutschen Grammys und dann gewinnt halt auch nur Schrott wahrscheinlich, aber ja, keine Ahnung.
Ist tatsächlich so, witzig. es gibt ja den deutschen, war auch vor einem Monat oder so, quasi Musik, den deutschen Musikautorenpreis, der von so einer zusammengewürfelten Jury, läuft auch viel über Vitamin B, dazu, die wird da irgendwie so zusammengewürfelt und da wird irgendwas gewählt, gewinnt aber auch nur Scheiße. Also das ist dann nicht unbedingt die Scheiße, die im Radio läuft oder richtig viel verkauft, aber ist aber auch an sich musikalisch auch absolute Kacke. Also eigentlich in Deutschland und Musik ist einfach, lass dir damit bleiben.
Deutschland ist ja auch generell, also jetzt unabhängig von der Musik, einfach sensationell schlecht darin, so Preisverleihungen zu machen.
Ja.
Das ist ja immer vollkommene Scheiße, was da an Beiträgen kommt und was weiß ich was. Das ist immer einfach nur peinlich. Insofern, je weniger es davon gibt, desto besser wahrscheinlich.
Ja, und der Disconnect ist auch einfach hoch. Der Disconnect ist hoch. Man ist einfach, das kann man überhaupt nicht sagen. man ist einfach weit weg von dem, was da passiert, wer da auftritt, wer da sprechen darf und was die sagen. Und darin gleichen sich dann vielleicht auch der Echo und Markus Söder.
Ich finde es halt, richtig. Ich weiß nicht, ich finde es halt, Ich hab das Album nicht gehört. Ich weiß nicht, wie schlimm dieses Album ist. Ich habe nur diese zwei rausgepickten Textzeilen gehört. Und so richtig verstehe ich es nicht.
Ja, das hab ich auch das Gefühl.
Ich verstehe es wirklich nicht, weil diese Art Kacke, wie auch, mir ist jetzt scheißegal, wer das gemacht hat, aber diese Art Scheiß, also der, was für mich immer schon irgendwie so Hirnverdreckung ist, egal, ist jetzt, ich sag das ja auch mal so, hat sich für mich immer komisch angehört, so eine Mucke zu hören. Es ist ja nicht erst seit gestern so. Ich weiß nicht, was da los ist. Und die Leute machen Schotter seit Jahren mit irgendeiner frauenverachtenden, rassistischen irgendwas Kacke. Und jetzt ist das, aber dann in Deutschland, dann, weiß ich nicht, ja gut, keine Ahnung, ich raff's nicht. Es ist einfach verlogen und scheiße. So, es nervt. So.
Ja, das ist, genau. Aber, fast eine eigene Off-Duty jetzt geworden. Aber genau, na klar, es kommt natürlich drauf an, wenn man sagt, Hip-Hop soll provozieren, und dann muss man vielleicht auch das Provozierende aushalten, ne? Ob jetzt die Line.
Ja, das kann man ja auch.
So krass war, dass sie den Echo zerstören musste. Kollege und Farid Bang werden sich freuen, dass sie jetzt mit einer Line da diesen ganzen Award weggebumst haben. Keine Ahnung. Wir kommen zu viel wichtigeren Themen. Denn was mich natürlich aufregt, auch an der Echo-Verleihung und sowas, und natürlich Markus Söder wird sich da auch immer fragen, ist natürlich, was geben wir an unsere Kinder weiter? Wie erziehen wir die? Es wird alles digitaler, es wird alles brachialer, wir merken das, und deswegen ist es natürlich auch wichtig, irgendwie Werte zu vermitteln und Wissen zu vermitteln, auch in den lustigen Unterhaltungsformaten, und deswegen gibt es jetzt unsere fantastische Rubrik Guten Morgen, Opa.
Hallo Kinder, euer Lieblingsopa, das deutsche Kino hier.
Es ist mal wieder soweit, dass ein Film, der schon vor geraumer Zeit im Pencast besprochen wurde, seinen Weg in die deutschen Kinos gefunden hat. Hier also ein freshes Update, wie die Kids heutzutage sagen.
So, wir haben es lange nicht mehr gemacht. Ja, wir haben es lange nicht mehr gemacht. Das ist ja unsere Rubrik, die wir mal eingeführt haben, um das deutsche Kino zu rügen, dass sie Filme erst so spät bei uns in die Kinos kommen. Manchmal schlagen wir ein bisschen über die Stränge hinaus, merke ich im Pencast. Da sagt auch immer schon mal jemand so, ja, der Film kommt erst aus Deutschland, obwohl er letztes Jahr schon auf dem Festival gelaufen ist in Toronto. Ja gut, das ist halt normal, die Filme laufen halt vorher auf irgendwelchen Festivals. Aber an sich stimmt es schon oft, kommen die Filme sehr spät erst hier in die Kinos. Das Gegenteil ist übrigens A Quiet Place. Das sprechen Malte und ich, glaube ich, später in dem Segment noch an, zu dem Film. Der kam auf dem South by Southwest und dann hatte ich davon erfahren und dann war der hier schon im Kino. Also das war, der Hype war da und dann konnte man den Film schon gucken. Das war ganz interessant. Und jetzt ist Lady Bird in den deutschen Kinos seit einer Woche oder so der Debütfilm von Greta Gerwig mit Saoirse Ronan in der Hauptrolle, war bei den Oscars auch nominiert. Hat für irgendwas auch gewonnen, habe ich jetzt völlig vergessen, weiß ich nicht, was es war. Wir ganz kurz, das nehmen wir immer zum Anlass, irgendwas Dummes zu machen. Und das, was das Dumme ist, erzähle ich gleich. Trotzdem müssen wir nochmal kurz sagen, wie wir den Film fanden. Ich glaube, ganz okay. Ne? Also es ist ein ganz okayer, süßer Coming-of-Age-Film, der ein paar interessante Beobachtungen macht übers Größerwerden, aber mich jetzt nicht so gekickt hat eigentlich. Also wo ich jetzt dachte, das ist jetzt kein besonderer Film. Wie war es bei euch?
Lady Bird.
Genau.
Lady Bird.
Das ist gut nochmal. Ich hatte mal überlegt, dass es immer geil ist, wenn jemand lange geredet hat und man sagt dann nur nochmal so ein Wort, um das so zusammenzufassen, aber das Wort passt nicht so richtig. Also das Wort war nur am Anfang, weißt du, wenn du jetzt gesagt hast, Großeltern, ja.
Völlig, was? Ja, schön auflaufen lassen. Ja. Also, Tristesse.
Markus Söder.
Mir hat Lady Bird damals, ich fand es schick. Ich glaube, was so ein bisschen der Grundtenor unserer Besprechung war, unterm Strich, dass, wie immer, also wir fanden es nicht ganz so gut wie der Rest der Kritik, so ein bisschen, glaube ich, erinnere ich mich. Ich finde, es war für einen Coming-of-Age-Film, also es war ein sehr guter Coming-of-Age-Film. Ich erinnere, mein Hauptkritikpunkt war, dass mir das Ganze nicht edgy genug war, dass ich mich erinnere, dass Lady Bird zu wenig auf Hindernisse zu überwinden hatte. Gut, da kann man, ne, man kann natürlich sagen, ja, als Jugendlicher ist man natürlich auch sich selbst das größte Hindernis, ne? Da können ja die äußeren Umstände sein, wie sie wollen. Ne? Am Ende ist das größte Problem der Jugend, dass man sie damit verschwendet, jugendlich zu sein.
Kollege zu hören. Achso, ja.
Genau, sehr richtig. Aber vor allem toll und hervorzuheben war, finde ich, die Leistung von Saoirse Ronan, die hat das wirklich ganz toll gemacht und es ist schon, finde ich, in dem Genre ein absolut weiter zu empfehlender Film. So, das ist schon cool gewesen.
Ja, sehr gesehen aus, denke ich. Nö, ich hatte ihn ja damals nicht geguckt, weil ich bei dem Cast nicht dabei war und fand ihn
dementsprechend... Holst du die Sachen nicht dann auf dann danach, wenn du nicht... wie willst du dann später mitkommen, wenn du die Sachen nicht aufhörst?
Ich hatte dir das eigentlich aufgeschrieben.
Ja. Hattest du ihm nicht die Hausaufgabe? Hast du ihm nicht den Film mit nach Hause gebracht, nachdem wir den Cast aufgezeichnet haben?
Ich habe den Film dann stattdessen nicht geguckt und... dementsprechend.
Das geht auch.
Gut, dann kriegst du jetzt eine 6.
Ja, ist mir doch egal. Ich muss das eh
nicht. Du lernst fürs Leben und nicht für die Schule.
Ich muss das eh nicht einbringen. Ich habe schon einen Leistungskurs Block.
Der denkt, das kommt nicht dran im Film des Jahres. Merkst du das? Der denkt, das wird nicht nochmal abgefragt.
Ja. Ja, ganz genau. Das kannst du später bei deinem Arbeitgeber auch nicht machen. Ja,
Podcast auf Lücke.
Ja. Richtig.
Na gut.
Also, so fandst du den.
Ja, war so mittel, ne?
Ja. Okay. Genau. Das hätte gerade, damit wärst du durchgekommen. Ne? Ja.
Also aber Christian, traf das denn so halbwegs zu, was ich da zusammengefasst habe? War das noch auch dein Punkt oder was war für dich noch wichtig?
Ja, das war so, genau. Das haben wir gesagt. Es gibt die großen Probleme, nicht? Ne? Das haben wir gesagt. Und der Film hätte vielleicht ein bisschen lustiger noch sein können. Da waren so ein paar Szenen drin, die humoristisch nicht ganz gezündet haben. Du fandst doch, glaube ich, cool, dass mit der Kirche am Ende, ne, dass sie es da so als einen Raum ihrer Kindheit irgendwie wiedererkennt. So. Ja, ich fand sie auch sehr nett. Gut. Sie und ihre Mutter, das war schon authentisch, wie die gesprochen haben, ne? Ach, ach, das fand ich noch ganz gut, genau, dass schon gezeigt wird, wie die Eltern eigentlich so strugglen und was sie eigentlich, also wie sie in ihrem kritischen Leben, die das ja eigentlich nur führen kann auf den Nacken ihrer Eltern und die eigentlich am Struggeln sind. Das fand ich eigentlich alles ganz cool. Warum wir überhaupt das ansprechen, ist natürlich, weil wir einen Grund brauchen
Bird.
Das große Pankers Vogelquiz.
Juhu!
So, das ist auch wieder Callback zu alten Pankers-Zeiten. Wir machen natürlich ein großes Vogelquiz. Ich habe mich jetzt ein bisschen belesen und mir ist aufgefallen, dass Lady Bird in UK, glaube ich, sagt man auch zum Marienkäfer. Ne? Also wir werden noch das große Käferquiz machen können. Das große Insektenquiz.
Kommt vielleicht noch. Vogel der Welt.
Wir machen so lange mittlerweile im Pankers, dass mir, ich auch, wenn jemand jetzt sagen würde, das habt ihr ja schon gemacht, im Pankers 120, würde ich es auch glauben. So, ach ja, stimmt, haben wir ja schon gemacht, das große Insektenquiz. Nein, wir machen das große Pankers-Vogel-Quiz. Drei Runden und ihr beide seid natürlich die Kontrahenten und tretet gegeneinander an. Was malt ihr euch für Chancen aus? Was denkt ihr, wie viel wisst ihr über Vögel? Wie viele Fische kennen wir? War ja ein sehr beliebter auf Duty.
Ja, ich kenne schon ein paar Vögel, kenne ich schon. Ne? Also jetzt von euch mal abgesehen. ja, ich denke schon, dass es, ich denke, es wird natürlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, weil wir sind ja ähnlich in Mecklenburg-Vorpommern auch aufgewachsen. Da gibt es ja eigentlich nur den Kranich. Den kennen wir natürlich wie unsere Westentasche. Ansonsten kenne ich noch, ja, so Kolibri, sowas.
Ja, also ich kenne Arschwolfköbel, ne? Also wirklich, ja. manche Pfeifen, manche Kernbeißer gibt's.
Bachstelze kenne ich noch.
Bachstelze, also ich glaube, es wird spannend. Also ich bin in Erwartung eines fairen Sports.
Ja, möge der bessere Sports gewinnen.
Wettstreits, ja. Wettstreits. Ja.
Und damit kommen wir zu Runde 1, die beliebtesten deutschen Gartenvögel. So, und diese Runde ist einfach frei, ja, ihr seid nacheinander dran und sollt mir einfach einen der 30 häufigsten deutschen Gartenvögel nennen, die hier der LBV, Moment, was ist es? Der, weiß ich nicht, irgendein Vogel, Bundvögelverband oder so, auf seiner Website aufgelistet hat und es geht los mit, achso, und ihr kriegt dafür einen Punkt jeweils für jeden
nacheinander?
Gartenvogel, genau.
Also jeder immer ein.
Genau, und sage einfach mal, Horst fängt an.
Okay. Die Kohlmeise.
Ja, Amsel.
Die Kohlmeise ist vollkommen richtig, ja, das muss ich jetzt mal sagen, genau. Und die Amsel ist natürlich auch richtig.
Ja. Der Spatz.
Der Haussperling oder Spatz ist natürlich vollkommen richtig.
Ja. Das Rotkehlchen.
Das Rotkehlchen ist natürlich richtig.
Die Blaumeise.
Die Blaumeise ist korrekt.
Ja.
Okay. Dann von mir der Grünfink.
Ja, Moment. Der Grünfink ist dabei.
Yes. Natürlich die Schwalbe.
Die Schwalbe ist natürlich dabei. Ja.
So, warte mal.
Gibt's verschiedene Rauchschwalbe, Mehlschwalbe.
Ja, der Gimpel.
Ihr googelt aber nicht irgendwie, ne? Das ist verboten.
Nee, nee.
Der Gimpel oder der Dompfaff ist natürlich auch dabei.
Na bitte, da ist er. Jawohl.
Der Zaunkönig natürlich, der kleine Freund, der Hecke.
Ja, da thront er natürlich, ja.
Ja, der Horst, Zaunkönig. So kennen wir ihn, Horst Lukas Distel, der Zaunkönig, natürlich. Ja, ich würde den, warte mal, Gartenvögel, Buntspecht eigentlich. Also bei uns in Grambo ist ein Buntspecht.
Und das stimmt, ja, bei euch in Grambo ist wirklich ein Buntspecht. Yes. Das ist richtig.
Sowas, ne? So, jetzt wird's hier langsam, ich möchte den Kiebitz vielleicht.
Ja, jetzt schon. Jetzt packst du den Arm aus.
Der Kiewitz ist hier nicht dabei.
Krieg ich keinen Punkt. Ne? Aber ich bin jetzt nicht raus. Ich krieg nur keinen Punkt.
Ja, ich würde sagen, wir machen nochmal. Bis ihr keine mehr wisst. Boah. Es ist ja schon fast wie viele Vögel kennen, aber egal.
Ich sag mal, der Name drängt sich auf. Der Star.
Ah.
Star und Sternchen.
Ist hier auch nicht dabei.
Was?
Ja, haben wir.
Die fressen immer die Kirschen bei
uns. Doch, der ist dabei. Sehr gut.
Ja, ja, richtig. Hast du vorhin Amsel oder Elster gesagt?
Amsel.
Dann sage ich Elster.
Die Elster ist richtig.
Ja.
Dann sag ich Amsel. Nee, was, warte mal. Soll ich vertan? Ja, so, warte. Okay. Das ist aber spannend. Da.
Der wird jetzt gewinnen. Es steht 6-6.
Gartenvögel. Es sind ja auch Gartenvögel, sind ja ganz eigene Sorte.
Ja.
Da kennt man ja einige von, aber nicht alle, merke ich gerade. ich würde noch, was ist kein Gartenvögel? Nee, ich glaube, gerade muss ich passen.
Okay, dann hat Horst noch eine Chance und dann ist es durch. Du kriegst auch noch eine zweite Chance, genau. Horst erstmal.
Zeisig, gibt's das?
Ja, aber ich habe ihn hier nicht.
Wird bei Sperling nochmal unterschieden, weil es gibt ja auch ein Feldsperling. Feld.
Der ist ja nicht im Garten, also ich bitte dich. Also im Feld.
Ihr hattet aus. Ja, ist aber richtig. Feldsperling ist ein
ja!
ist hier extra Eintrag. Und damit würde ich sagen, oder habt ihr noch welche?
Lass mich ganz kurz nochmal überlegen, weil so.
Ja, kurze Überdenkzeit noch.
Wir hatten jetzt schon viele dabei. Ich möchte nochmal.
Die Drossel!
Du warst ja nicht dran, eigentlich. Aber okay.
Ist richtig, ja. Kriegt Max noch einen Punkt.
Ich möchte, wir hatten jetzt auch welche, die gar nicht so unbedingt im Garten vielleicht sind. Vielleicht ist der Mauersegler ja ab und zu im Garten.
Oh, stark.
Das stimmt, ja.
Ja,
richtig. Brauchst du das nochmal? Max hat ja zweimal.
Einmal darf ich jetzt. Okay, der muss jetzt sitzen, oder was? Dann ist Gleichstand.
Dann ist Gleichstand.
Oh. Nee. Ich glaube.
Okay.
Ich glaube, da muss ich passen. Leider.
Max, noch einen letzten, den ich dir zugestehe. 5, 4, 3, 2, 1, vorbei. Das war's. Ihr habt sehr viel genannt. Hier ist noch die Türkentaube, der Turmfalke, Stieglitz oder
Turmfalke im Garten.
Zip, Zip, Zalp, die Raben, die Krähe. Habt ihr
gemacht? Ja gut, die hätte man.
Okay. Mönchsgrasmücke, der Kleiber, Hausrotschwanz, Girlitz und sonst habt ihr echt viele gehabt. Ich hatte gar nichts, glaube ich. Habt ihr Eichelhäher gesagt?
Nee. Ne?
Das ist doch kein Gartenvogel, den hatte ich. Den hatte ich im Kopf.
Ja, das ist hier aber genannt.
Der Hüter des Waldes.
Ist hier beim LBV. Sind die alle.
Wir haben wohl keine Ahnung von Vögeln.
Wir kommen damit zur zweiten Runde.
Straßenbahn.
Runde 2. Wissen über Vögel.
Oh ja. Also einfach freier assoziieren. Was wisst ihr über Vögel?
Genau, abwechselnd stelle ich euch ein paar Fragen. Wir machen,
okay.
Mal gucken. Wir machen so 5 Fragen, würde ich sagen. Und wir fangen an bei dem, der zurückliegt. Das ist Horst mit 7. Es steht nämlich 7-8. Und ihr erhaltet jeweils 2 Punkte für die richtige Antwort.
Okay.
Frage 1. Wer trägt bei den Pfauen das bunte Federkleid mit der schillernden Schwanzschleppe? Das Männchen, das Weibchen oder beide?
Männchen.
Du bist ja nicht dran, oder was?
Nee. Ach so, oh fuck.
Ja, aber er hat recht. Ich überlege gerade noch mal ganz kurz, ob es nicht auch beide sind, aber ich glaube, es ist nur das Männchen.
Also ich weiß, es stimmt. Das ist kein Quiz, das hier aus dem Internet habe übrigens. Das Internet ist gerade ein bisschen langsam. Das stimmt natürlich, ja. Das Männchen ist richtig. Damit gehen 2 Punkte an dich. Und
yes.
Wir kommen zur nächsten Frage, die jetzt für Max ist.
Ja.
Warum ist das denn so lang? Was ist das Besondere an den Knochen von Vögeln? Die Knochen sind schwarz, Vögel haben mehr Knochen als andere Tiere oder die Knochen sind innen hohl?
Die Knochen sind innen hohl. Deswegen darf man die auch nicht an Katzen verfüttern.
Das ist richtig, das stimmt.
Oder Hunde vor allem, die beißen die kaputt und dann splittert's.
Die Antwort war richtig. Im Innern der Knochen von Vögeln ist Luft. Dadurch
yes.
sind sie sehr viel leichter und können besser fliegen als Menschen
Insekten
zum Beispiel.
Das ist, ja.
Ist, ja, genau. So, und es geht weiter mit Frage 3. Welcher dieser Vögel kann trotz Flügeln nicht fliegen? Der Kranich, der Fasan oder der Pinguin?
Ich hatte ja schon angesprochen, dass ich den Kranich wie meine Westentasche kenne. Der fliegt hoch und weit und schön.
Ja.
Auch der Fasan, ein dicker Vogel, der im Wald wohnt und so ruft, kann fliegen, wenn auch nicht so gut. Der Pinguin hingegen fliegt höchstens mal auf die Fresse. Höchstens mal auf die Fresse. Der Pinguin.
Das ist natürlich vollkommen richtig und damit erhältst auch du 2 Punkte und wir kommen.
Aber die sind echt schwer, die Fragen nur.
Die sind richtig schwer. Es ist nicht das Tigerhelden-Club-Vogel-Quiz vom SWR übrigens.
Achso, okay.
Falls die Fragen etwas ähneln. Das stimmt, glaube ich, nicht. Welcher Vogel kommt jede Stunde, Max Ola, aus einer berühmten Uhr? Ist es der
Kuckuck? Rolex.
Die Meise. Rolex. Oder die Amsel, die du ja auch schon im anderen Quiz genannt hattest.
Kannst du bitte nochmal die Antwortmöglichkeiten vorlesen?
Ja. Kuckuck,
ja, Meise oder Amsel. Bitte möchte ich den Kuckuck doch einloggen. Ja. Ich bin mir recht, fühle mich
bist
recht wohl mit der
wirklich
Antwort.
Wirklich sicher, ob das stimmt?
Nee, tatsächlich. Nee. Also ich hoffe jetzt einfach mal, ich glaube, ich habe einen guten Tag. Ich glaube, wir machen das, lassen das eingeloggt.
Genau, wir machen natürlich 6 Fragen, weil das dann ausgeglichen ist. Es ist wieder Horst dran. Die Eule Hedwig, die in den Harry-Potter-Geschichten vorkommt, ist eine Schneeeule.
Mag sein.
Wer hat die Eule von Hedwig, die Rolle von Hedwig im Film übernommen? Das ist aber schwer. Männliche Schneeeulen, weibliche Schleiereulen oder weibliche Schneeeulen?
Alles Animatronics.
Was ist das denn jetzt hier auf einmal für eine Frage?
Ja, ja. Welcome to the Potterverse.
Ja, gut, also selbst das würde, wenn ich wüsste, was. Ja gut, Hedwig ist eine Eule, das habe ich der Frage schon mal entnehmen können. Also männliche, weibliche, also es kann ja entweder nur, Hedwig ist ja im Film, ist ein Frauenname, ne, Hedwig. Das heißt, es müsste ja, also weibliche Schneeeulen wäre ja komplett, das schließe ich mal aus, weil sonst wäre die Frage da gar nicht drin. Wäre es nicht ein Aufschrei vielleicht gewesen, wenn es eine Schleiereule gewesen wäre, die das gespielt hätte? Ich glaube, mein Gefühl sagt mir, es war eine Schleiereule, nämlich. Weil die kann man viel besser trainieren als Schneeeulen. Schleiereule.
Das ist natürlich ganz schönes Schleierwashing, ne, was da betrieben wurde.
Ja, Schleierwashing.
Das wäre natürlich nicht okay, wenn wir das jetzt hier investigativ im Pencast aufdecken würden. Ich rede immer ein bisschen länger zwischen den Fragen, weil das hier so lange dauert, bis es. Die Antwort war leider falsch. Günter Kastenfrosch sagt mir das hier. Und der steht nochmal. Das heißt, wir müssen die Frage jetzt nochmal beantworten.
Günter Wallraff.
Ja, das war Günter Wallraff in geheimer Mission. Was sagen wir? Dann sagen wir eine männliche Schneeeule. Okay.
Dann kann ich ja dafür vielleicht noch 1 Punkt kriegen, wenn das jetzt stimmt, weil ich ja gesagt
habe. Ach ja, doch, dem würde ich dir wohl zugestehen.
Stimmt's denn?
Sagst du das denn? Männliche Schneeeule?
Ja, sag ich.
Ja, Moment. Die Antwort war richtig. Hedwig wurde von männlichen Schneeeulen dargestellt. Im Buch wird Hedwig als schneeweiß beschrieben. Doch eigentlich haben nur männliche Schneeeulen ein nahezu weißes Gefieder. Das ist hier, ne? Wir sind ja nicht umsonst auch ein Filmcast. Ne?
Aber ist ja auch ein Fantasy-Roman. Kann sie ja schreiben, wie sie möchte.
Und damit seid ihr gleich auf. Kann das sein?
Ja, aber Max kriegt noch eine Frage mehr.
Genau. Und Max kriegt aber noch eine Frage. Max. Während viele Vögel schnell fliegen können, ist der Strauß besonders schnell zu Fuß unterwegs. Wie viele Kilometer pro Stunde kann er rennen? Bis 60. zu 50, bis zu 70 oder bis zu 60?
Bis zu 60.
Okay. Der Vogelstrauß, ne? Man kennt ihn ja sonst, er steckt gerne den Kopf in den Sand. Aber er rennt natürlich auch gerne. Und jetzt wollen wir natürlich gemeinsam rausfinden, wie schnell er rennt.
Aber kann man auch immer gut verschenken, ne?
Also die Antwort war leider falsch.
Yes.
Und deswegen darfst du jetzt nochmal eine Antwort nennen und dann 1 Punkt noch ergattern.
Warte mal, jetzt ist natürlich...
50 oder 70.
Der ist schon richtig schnell.
Aber sind ja wahrscheinlich auch unterschiedlich schnell, oder? Also
ja, das wird wieder gar nicht erwähnt, ne? Und warte mal, wir wollen es nicht übertreiben, ne? Aber rennen die 70 km/h, dann werden die ja... Vorsicht, Blitzer, ne?
Mhm.
Auch sagen.
Blitzer, ja.
Ja, Flitzer, Radio Antenne, MV Flitzerblitzer, ja, ich fuck it, ich sag 70.
Ja, das finde ich gut. Also das ist ein Satz, der ist natürlich gefragt beim großen Pankers-Vogel-Quiz, ja, und wir fragen uns jetzt wahrscheinlich
alle, ohne geht's nicht.
Ja, hätte man vielleicht lieber die 50 nehmen sollen, lieber die 70. Und die Antwort war völlig richtig, Strauß erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 70 Kilometern pro Stunde und damit ziehst du einen Punkt an Horst vorbei und es steht 13 zu 12 und wir kommen natürlich zu Runde 3.
Ist das
Filme
knapp, ey.
Mit Vögeln im Titel.
Oh.
Wir kommen zur Runde 3. Ich werde euch einen Film beschreiben, in dessen Titel ein Vogel vorkommt oder mehrere Vögel, ne, was auch immer. Ich werde erst die Zusammenfassung der IMDb des Films vorlesen.
Mhm.
Dann, wenn ihr nicht drauf kommt, das Jahr nennen, wann der Film rausgekommen ist. Und dann, wenn ihr immer noch nicht drauf gekommen seid, den Regisseur. Ihr dürft nur einmal antworten, denn sonst schreit ihr ja die ganze Zeit alle Titel rein, wahrscheinlich, die euch einfallen.
Ja.
Und,
aber wir machen jetzt simultan raten, ja?
Ihr seid beide gefragt, genau.
Okay.
Okay.
Wie viele Punkte gibt es für eine richtige Antwort?
Es gibt natürlich 3.
Naja. Ich erkenne ein Muster. Das gefällt mir sehr gut.
Okay. Wir fangen an mit Film Nummer 1. A wealthy San Francisco socialite pursues a potential boyfriend to a small Northern California town that slowly takes a turn for the bizarre when birds all of a sudden suddenly begin to attack people.
Das ist doch...
Die Vögel, Hitchcock.
Richtig.
Ja,
es ist Die Vögel von Alfred Hitchcock. 1, 2.
Es gibt auch so einen richtig schlechten Horror-Splatter-Film mit so Vögeln drin.
Ja, 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 stimmt, genau. Okay, und es geht weiter mit Film Nummer 2. A bookish CIA researcher finds all his co-workers dead and must outwit those responsible until he figures out who he can really trust. Der Film ist von 1975.
Tage des Kondors.
Lass ich gelten, die 3 Tage des Kondors, oder?
Ah.
3 Days of the Condor wäre richtig gewesen. Genau. Puh. 1, 2, 3 Punkte für Max. Wir machen weiter mit dem nächsten Film. Atticus Finch, a lawyer in the Depression era South, defends a black man against an undeserved rape charge and his children against prejudice. Der Film ist von 1962.
Oh.
Der Film ist von Robert Mulligan und er basiert auf einem berühmten Buch von Harper Lee.
Shit.
Im englischen Titel wird ein Vogel getötet.
Ah, To Kill a Mockingbird.
Richtig, ja. Das ist 3 Punkte für uns.
1, 2, schwere Geburt.
Drei. Genau. Ah, nice so one. Und weiter geht's mit dem nächsten Film. A committed dancer wins the lead role in a production of Tchaikovsky's Swan Lake, only to find herself.
Black Swan.
Oh, war Max, glaube ich, schneller.
Ja, kann sein. Sein.
Max, 1, 2, 3 Punkte für Max. Wir gehen weiter zum nächsten Film. 3 habe ich noch. A man brutally murdered comes back to life as an undead avenger of his and his fiance's murder. Yeah, The Crow ist die Krähe, ist richtig. 3 Punkte.
Max hat halt zu viel von diesem Schunder gesehen, einfach.
Natürlich.
The Crow habe ich nie gesehen.
Okay, und weiter geht's mit dem nächsten Film. A private detective takes on a case that involves him with 3 eccentric...
The Maltese Falcon.
Ja, The Maltese Falcon ist richtig. Das sind nochmal 3 Punkte.
Der ist so geil, Alter.
Für Max, natürlich mit Bogey in der Hauptrolle. Und wir kommen zum letzten Film. Host kann nicht mehr gewinnen, aber es ist ja so schön, deswegen machen wir das. A criminal pleads insanity after getting into trouble again.
Einer flog übers Kuckucksnest.
Ja, richtig.
Naja, gut.
Von 3. Und damit gewinnt Max Ole mit 26 zu 15 Punkten das große Penkers Vogelquiz.
Das war noch so knapp. Ja, Glückwunsch, Glückwunsch. Ich ziehe meinen Hut.
Ja. Und schwör ab.
Ja.
Nein.
Ja. Ist das vielleicht ein der Quiz, der Penkers, wo wir am längsten nicht über den Film geredet haben? Ich lese jetzt 30 Minuten. Ach doch, wenn wir kurz unsere Meinung zu Lady Bird.
Vielleicht kannst du doch mal alle Fragen vorlesen mit den Antworten, damit für alle, die mitgeraten haben. Nee, Quatsch.
Um Gottes Willen. Also dieses Ende fand ich schon sehr spannend, mit so Filmtiteln so vorlesen und irgendwie so das...
Filmtitelraten ist geil.
Ja. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, Dark Loves Movies gibt es ja, damit habe ich damals ja angefangen, so Filmpodcasts zu hören. Ewig nicht gehört, aber da ging es auch darum. Da haben sie mir auch mal viel solche Spiele gespielt. Eigentlich ganz cool. Ja, gut.
Ja, schön.
Malte Springer kann ja nicht dabei sein. Er hat, glaube ich, irgendwie Besuch oder so die ganze Woche und macht deswegen den Cast nicht. Mit dem zusammen war ich aber im Kino und habe A Quiet Place angeschaut. Dieser aktuelle Horrorfilm, der ja total viel gut besprochen wurde und so ein richtiger Hit auch schon ist. Ne, hat auch richtig viele Besucher schon ins Kino gelockt, unter anderem auch uns. Und wir haben uns getroffen, Malte und ich, machen wir manchmal einfach so und über den Film gesprochen.
Oh,
und,
nice. Ja, herrlich, ja, nicht schlecht.
Deswegen, jetzt nach dieser coolen Show, kommt jetzt das langweilige Gespräch über A Quiet Place mit mir und Malte.
Ja, schönen guten Tag. Ich würde gerne von den Regalen da drüben zwei nehmen und dann hier diesen alten Holztisch und vielleicht einfach diese vier Stühle noch.
Psst! Was fällt Ihnen ein? Sie sind hier in der Bibliothek.
Oh, Entschuldigung. Also, ich bekomme zwei von den Regalen, einen...
Wir verkaufen hier doch keine Sachen. Das ist eine Bücherei, hier können Sie Bücher ausleihen.
Ich brauche aber keine Bücher, ich brauche Regale und einen Tisch.
Psst!
Psst! Leise, leise, leise.
Kriege ich jetzt ein Regal oder nicht?
Sie kriegen gar nichts, wenn Sie so rumschreien. Das hier ist ein Quiet Place.
More like a Scheiß Place.
Oh, schaut uns an. Wir sind alle so leise und lesen in irgendwelchen Büchern. Oh, toll. Ich meine, nur ein Regal kaufen kann man hier.
Raus!
A Quiet Place von Regisseur John Krasinski ist ein Studio-Horrorfilm, der aber mehr im Indie-Gewand daherkommt, Christian. John Krasinski hat ja als Jim Halpert in The Office Bekanntheit erlangt.
Ey Mann, ich habe nichts davon. Was muss man da, was ist da eigentlich die Essential The Office eigentlich?
Ich habe das
ja
nie geguckt. Ich
British, American und es soll alles ja lustig sein und noch besser als Stromberg eigentlich. Ich habe noch Stromberg gesehen.
Ich habe auch noch Stromberg gesehen. Okay. Das reicht auch, finde ich.
Ich glaube auch, ja. Und so ein paar ein paar GIFs habe ich noch gesehen von The Office. Stimmt. Das ist es eigentlich.
Dieser Dwight, der ist sehr lustig. Schrute.
Das ist ja der
Hammer.
Amerikanische Ernie, ne?
Ja. Genau. Okay. John Krasinski, ja, das habe ich schon gesagt. Quiet Place ist sein dritter Film als Regisseur, das Drehbuch hat er auch geschrieben und er spielt zusammen auch mit seiner Real-Life-Partnerin Emily Blunt.
Was hier ein
auch
Arsch,
im Film jetzt auch ein Elternpaar, das ihre Kinder in einer postapokalyptischen Welt vor Killermonstern beschützen muss. Diese Monster, könnte man sagen, sind so eine Kreuzung aus den Monstern aus Alien und einer sehr strengen Bibliothekarin. Also sie sind sehr groß, sehr eklig, haben viele Zähne und sie wollen dich umbringen, wenn du ein Geräusch machst. Das ist die simple, aber wie ich finde, hocheffektive Prämisse des Films. Jedes laute Geräusch bedeutet deinen sofortigen Tod. Ja, wir verfolgen also die Abbott-Familie, Krasinski-Blunt und eine fluktuierende Anzahl Kinder, könnte man sagen, wie sie so eine fast verlassene Welt halt in totaler Stille navigieren, gleichzeitig halt versuchen, auch so ein bisschen diese Familienidylle für die Kinder aufrecht zu erhalten. Ihre Tochter ist sowieso stumm, also Glück im Unglück, könnte man zynisch sagen, denn dadurch beherrschen die Abbots Zeichensprache. Sicherlich auch ein Grund, warum sie halt noch leben und die meisten ihrer Nachbarn nicht mehr. Sie gehen also barfuß, so sehen wir, über Sand, essen von Blättern statt vom guten Porzellan von Oma und spielen Monopoly mit Plüschfiguren, alles eben um kein Geräusch zu machen. Was die Sache aber dann kompliziert macht, ist der Fakt, dass die Mutter Evelyn, Emily Blunt, hochschwanger ist. Und ja, nach und nach passieren in Abbots dann einige durchaus lautstarke Ausrutscher und die Monster nehmen ihre Fährte auf. Soweit vielleicht zur Geschichte. Der Film ist ja ordentlich durch die Decke gegangen.
Ja.
Ein absoluter Überraschungshit an der Kinokasse. Man hat auch das Gefühl, größtenteils durch Mundpropaganda. Also irgendwie jeden, den ich frage, der sagt, ja, habe ich auch schon von gehört, der soll richtig geil sein.
Ja.
Und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum wir ihn dann spontan geguckt haben in Leipzig-Grünau in der Originalversion. Christian, wie hat dir das gefallen?
Mir hat das ganz gut gefallen und da will ich nochmal drauf eingehen, denn das stimmt. Ich finde es immer ganz interessant, ja, wenn wir jede Woche über Filme reden und man dann so guckt, was schauen eigentlich Leute im Kino, die nicht jede Woche über Filme reden müssen, sondern ja, die halt nur manchmal ins Kino gehen. Ich weiß nicht, wie oft gehen die normal Leute ins Kino, so einmal alle 3 Monate oder so, habe ich so das Gefühl. Und dann gibt's immer so ein paar Filme, die dann alle sehen wollen. Der letzte, hatte ich so das Gefühl, war 3 Billboards. Da habe ich öfter gehört, ja, da war ich mit meiner Mutter drin oder den solltet ihr mal gucken und so weiter. Und jetzt ist es A Quiet Place und da finde ich so interessant, dass man den Film auf dem Radar hatte auf einmal und dann lief der schon in Deutschland im Kino.
Ja.
Also der hat ja beim South by Southwest, glaube ich, Premiere gefeiert dieses Jahr im März. Also das war letzten Monat. So, und jetzt ist der schon in Deutschland im Kino. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch daran liegt, dass da nicht so viel zu synchronisieren ist in der deutschen Version. Kann sein. Aber das ist natürlich clever, ne? Also dass du den Buzz generierst und das schon direkt schauen kannst, das ist eigentlich fast einmalig. Also gibt's eigentlich nicht so oft. Finde ich ganz interessant. Und das ist einfach so ein richtiger Film fürs Kino, finde ich. Ja, also den kann man natürlich auch später nochmal auf dem Laptop gucken. Aber da würde ich sagen, wer auch nur ein bisschen daran interessiert ist, auf jeden Fall im Kino den anschauen. Ist natürlich der schlechteste Film für Nachos, auf jeden Fall, den es geben kann, habe ich das Gefühl. Weil du natürlich selber, wie diese Familie, ganz ruhig bist die ganze Zeit und irgendwie kein Geräusch machen willst, weil du natürlich auch erfahren willst, was da so passiert. Ich habe den Kritikpunkt gehört, dass es natürlich ein bisschen Quatsch ist, dass die jetzt eine dabei haben, die selbst stumm ist, aber ich finde es eigentlich total clever, ne? Also total, die selbst taub ist. Denn dadurch wird, ohne dass sie dir das nochmal auf die Nase binden müssen, erklärt, warum die eben die Zeichensprache beherrschen, ne? Oder die Gebärdensprache, nicht Zeichensprache. Und das finde ich cool. Und was ich finde, was dieser Film genial macht, ist Folgendes, was du, glaube ich, für einen guten Horrorfilm brauchst, sind eigentlich 3 Sachen. Du brauchst eine Bedrohung, die da ist und die verständlich ist.
Mhm.
Du brauchst etwas, das auf dem Spiel steht. Und du brauchst so eine Art Zeitebene, wo du weißt, okay, aber irgendwann kommt das Vieh nochmal, so, ne? Also zum Beispiel, weiß ich nicht, das Monster kommt nochmal zurück oder kommt jede Nacht und wir wissen nicht, wie wir uns verstecken sollen. Und hier finde ich so geil, dass in der Eröffnung wird erstmal erklärt, was auf dem Spiel steht. Du hast eine Familie mit 2 jungen Kindern. Also du weißt schon, die haben was zu verlieren und irgendwie sind die ganz leise und wir wissen noch nicht warum. Und dann zack, sehen wir direkt, dass diese Monster wirklich ja sofort da sind, wenn du auch nur ein lautes Geräusch machst. Und dann Cut, ist ein bisschen später und sie ist schwanger. Und du weißt sofort, also dieser typische Instinkt, und du denkst sofort, okay, wenn ein Baby kommt, das brüllt die ganze Zeit, die sind alle tot.
Ja.
Und das finde ich allein schon mal so als Setup für einen Film total geil.
Ja, die Prämisse trägt den Film, also von Anfang an. Ich finde echt simpel, aber genial. Einfach, weil ich meine, kennt es ja aus allen Horrorfilmen, das ist ja ein Trope auch eigentlich, wenn dich ein böser Killer verfolgt und du bist eine Gruppe Teenager und du versteckst dich, musst du natürlich auch leise sein. Aber hier wird es halt auf die Spitze getrieben und das mag ich auch so gerne, wenn du dir eine Idee nimmst, aber dann wirklich in letzter Konsequenz mal durchziehst. Denn hier ist ja wirklich, jedes Geräusch bedeutet deinen Tod. Mehr oder weniger.
Genau.
Und das ist halt, und das trägt den Film, aber er ruht sich auch nicht so drauf aus, sondern er hat genug eigene kreative Einfälle, um den so zu tragen. Und du hast ein paar jetzt schon angesprochen. Erstmal diese Art Prolog hat mich sofort abgeholt, war ich sofort drin in dem Film und hatte richtig Bock auf mehr. Dann, dass da eine taubstumme Person drin ist, bringt nochmal eine ganz andere Ebene damit rein. Da wird ja auch dann viel draus gemacht, oder zumindest gibt's eine coole Szene, wo dann das ein Monster direkt hinter ihr ist, aber sie hört es nicht. Und das ist halt einfach so ein Einfall, den kannst du in einem normalen Horrorfilm nicht so richtig bringen. Und dann natürlich, dass sie schwanger ist, weil du kannst diese Prämisse natürlich auf unterschiedlichste Arten und Weisen melken, indem einfach die Leute Geräusche machen aus Versehen und dann kommen die Monster. Aber dadurch, dass sie hochschwanger ist, weißt du, das nächste Geräusch wird irgendwann unausweichlich sein. Und das bringt auch nochmal so eine geile Dynamik rein. Und ich würde sagen, der Film hat genug dieser Einfälle, um ihn sehr lobenswert über die Ziellinie zu hieven. Aber es ist jetzt nicht irgendwie 90 Minuten eine Tour de Force der Genialität.
Nee, ist es nicht. Ich musste in letzter Zeit, ich mache auch diesen Videospiel-Podcast Rush und ich muss immer wieder drüber nachdenken, wie es auch in Videospielen so ist, zum Beispiel, dass du bestimmte Mechaniken lernst und die werden ja dann immer wieder vom Spiel abgefragt. Und richtig gute Spiele schaffen es halt, meistens sind es Puzzle-Games, das immer noch eine Stufe weiter zu treiben.
Ja.
Dass du immer noch mal einmal mehr um die Ecke denken musst und gleichzeitig das Spiel dich aber nicht verliert, sodass du dann irgendwann denkst, okay, ich weiß gar nicht mehr, was ich hier machen muss. Das ist halt so die große Kunst des Game-Designs. Und ich denke auch, das können auch gute Filme ausmachen, denn du hast eigentlich ja hier eine Hammer-Konstellation. Du hast diese Monster, die sofort kommen, wenn ein Geräusch da ist. Du hast eine Person, die ist ja nicht, weil sie taub ist, an sich leise. Die weiß ja eher gar nicht, wie laut Geräusche sind. Also die muss sich das irgendwie dann noch viel schwieriger antrainieren. Und dadurch hast du natürlich gleichzeitig diese visuelle Ebene, dass sie aber etwas, das kommt, gar nicht hören kann. Oder eben auch nicht hören kann, wenn wer anders ein lautes Geräusch gemacht hat.
Ja.
Und ich finde, daraus hätte man noch mehr machen können. Also irgendwann verstehen die ja so ein bisschen, wie die Monster funktionieren. Und das handelt Krasinski dann so ein bisschen einfach wie so einen normalen Horrorfilm ab. Da gibt's dann einen Showdown, so, dann passieren noch so ein paar Sachen und irgendwann ist die ganze Geschichte dann zu Ende und da habe ich mir gedacht, so ein Film, der ein bisschen noch schlauer wäre, hätte noch einen Rival-Twist reingebracht oder hätte noch irgendwas aufgebaut, wo man merkt, okay, das ist jetzt aber wirklich clever, dass sie sich so verhalten. Viel, was sie Cleveres tun, haben sie natürlich am Anfang schon getan, wie zum Beispiel, sie haben ja eine Vorbereitung getroffen, was sie dann machen, wenn das Baby kommt, die auch total genial ist. Die ich auch echt cool finde, dass sie sich schon ein bisschen früher zeigen, weil, glaube ich, hätten sie sich die am Ende aus dem Arsch gezogen, wäre das komisch gewesen. Ja. Aber das hat mir da richtig gut gefallen und die Bedrohung kam auch gut rüber. Trotzdem, irgendwann ist dieses, ja, hoffentlich machen sie jetzt kein Geräusch-Ding so ein bisschen durch, aber der Film geht auch nur 90 Minuten. Also eben. Das ist so eine Sache. Ne? Er reizt es nicht zu stark aus, ein paar mehr Einfälle wären cool gewesen. Ja,
die Laufzeit war eine gute Entscheidung, aber du hast schon recht, gerade in der zweiten Hälfte wird es dann teilweise sehr generisch, Horror-Set-Piece nach Horror-Set-Piece wird abgefeuert, du hast sehr viele Jumpscares, Da hätte ich mir auch noch so ein bisschen mehr gewünscht, gerade weil die erste Hälfte auch echt so untypisch ist. Sie ist so ruhig und das ist ja auch ein bisschen der Segen dieses Films, dass du keine Dialoge haben kannst. Erstens, weil Dialoge in Horrorfilmen eh meistens richtig scheiße sind. Und zweitens, weil du halt auf so visuelles Storytelling einfach gezwungen bist, darauf zurückzugreifen. Und das macht der Film auch super. Also wie er dir so ein paar Sachen schon foreshadowt. Ich erinnere an einen Nagel zum Beispiel, wie er auch so Horror-Set-Pieces teilweise so aufbaut über mehrere Szenen. Super. Und auch dann vor allem, das muss man natürlich auch noch erwähnen, wie dann trotzdem sehr geil mit Sound gearbeitet wird, mit Soundeffekten, total, mit Musik, ist eine große Stärke und auch wie die Schauspieler, die still spielen müssen, wie sich das auch total positiv auswirkt auf deren Mimik und so weiter, also die verkörpern das auch unglaublich gut. Ein Kritikpunkt von mir wäre noch, dass sich dann auch sehr auf dieser, was so die Charakter und die Rollen angeht, sehr auf dieser idyllischen amerikanischen Familie so ausgeruht wurde. Du hast einen Patriarch und Helden als Vater. Die Mutter Emily Blunt wurde so ein bisschen verschenkt, finde ich. Klar ist sie hochschwanger, aber trotzdem, sie hat kein einziges Mal selber Tat ergriffen in diesem Film so richtig, sondern ist immer nur so ein bisschen Opfer der Umstände. Und auch natürlich ein Sohn, eine Tochter und auch in diesen Charakteren verankert sehr typische Charaktereigenschaften. Also einer ist ängstlich und die andere ist furchtlos und da hätte man noch mehr Potenzial ausschöpfen können.
Ja, ist ganz interessant. Ich muss wieder an so ein Videospiel-Allegorie denken, aber es ist so, dass manche Entwicklerstudios, wie zum Beispiel Naughty Dog, die The Last of Us gemacht haben, dann dir ein Spiel geben, wo ein Mann der Hauptcharakter ist und dann wird so eine Frau etabliert aber als Hauptcharakter und damit winden sie sich, glaube ich, so ein bisschen raus, dass sie dann sagen können, okay, wir haben einen Mann reingepackt, der es dann verkauft, aber für das nächste Spiel hätten wir dann theoretisch die Frau, die wir dann da reinpacken können. So macht dieser Film das eigentlich auch, denn die Tochter, die taub ist, ist ja total interessiert wissenschaftlich eigentlich auch und will eigentlich dem Vater irgendwie dabei helfen. Der funkt ja aus seinem Hobbykeller da raus und sie darf da eben nicht rein, weil sie Geräusche nicht hören kann und dann nicht weiß, wenn sie irgendwas falsch macht und aus Versehen ein total lautes Geräusch triggert. Ja. Ich glaube, das ist so diese Regel.
Ja.
Und sie wird ja schon eigentlich als das clevere Kind auch aufgebaut durch diesen Film. Also der Film will dann schon was sagen, aber du hast recht. Emily Blunt ist da so ein bisschen verschenkt. Trotzdem sind die alle super gut gewesen, fand ich. Also ich frag mich auch, wie die sowieso, wenn die ja zusammen sind auch, wie er so da am Tisch saß und sich gedacht hat, okay, da wollen wir, also er dachte sich wahrscheinlich, fuck, ich brauche irgendwen, der bekannt ist für diesen Film. Ey, Emily, hast du Bock, in meinem Horror-Ding mitzuspielen? Und das hat richtig gut funktioniert. Ich fand auch diese Familienbeziehung trotzdem cool. Ne? Also da tragen ja auch Charaktere so eine Schuld mit sich rum, müssen ihr Verhältnis neu klären, ohne dass sie da einmal richtig laut drüber sprechen können. Was ich ja auch, wenn man es noch weiter drehen will, vielleicht so eine Allegorie aufs Familienleben ist, ne, dass man nicht einfach sich mal hinsetzen kann und darüber reden kann, weil man die haben ja die Gebärdensprache.
Und auch eine Allegorie einfach aufs Elternsein. Also wie bereitest du deine Kinder auf die Welt vor? Du willst sie natürlich einerseits beschützen, andererseits möchtest du sie nicht überbeschützen, sondern sie auch auf die Welt vorbereiten. Nur wie machst du das in einer Welt, in der jeder Fehltritt den Tod bedeutet? Ist auch ganz interessant. Ich habe übrigens ein Interview mit Emily Blunt gesehen. Sie war in der Colbert Show, hat so ein bisschen darüber erzählt, wie sie die Rolle bekommen hat, denn erst meinte sie, sie will da gar nicht mitspielen und John Krasinski hatte schon eine andere gecastet, aber dann hat Emily Blunt das Skript gelesen und fand es so geil und ist dann zu ihrem Mann gegangen und hat gesagt, du musst sie feuern, ich will die Rolle spielen.
Aber weiß nicht, wer das ist, oder?
Nee, hat sie nicht gesagt.
Die wird sich bestimmt mega freuen, wie die beiden bei Colbert sich da herrlich so amüsiert haben.
Naja, ist vielleicht auch ein bisschen überspitzt erzählt, einfach aus Fernsehgründen, wer weiß. Naja, trotzdem, also ein unglaublich sehenswerter Film, einfach für die guten Einfälle, die er hat. Ein paar der Horrorszenen ziehen auch richtig mächtig an. Fand ich super geil, da wirst du richtig in Sitz gedrückt. Cool.
Kino als Entertainment, finde ich, ist das so ein bisschen für mich. Ich gebe 7 von 10, ich fand das echt cool. Ist ein Film, wenn du dann, so ein typischer Film, auf dem du rausgehst und wenn du einen Monat später drüber nachdenkst, dann fallen dir vielleicht die Schockmomente nicht mehr so ein, sondern fragst dich, was war eigentlich mit der Logik? Und da ist der so ein bisschen platt. Also manchmal ist es ganz cool, dass zum Beispiel auf, da ist so eine Zeitungstitelseite, auf der einfach nur riesengroß in Großbuchstaben steht, it's sound, ne? Also, als der Mensch hat rausgefunden hat, dass das es ist, was diese Viecher anzieht, was eigentlich cool ist. Aber dann hat er da auch so ein Whiteboard, wo er die 3 Dinge raufgeschrieben hat, die diese Aliens irgendwie sind sehr schnell, irgendwie reagieren auf
was
Sound.
Was ist ihre Schwachstelle?
Weakness? Fragezeichen. Genau, da denkt man halt so, okay, ist ein bisschen billig, ist ein bisschen wie bei Science, an der mich der Film sowieso erinnert hat, ne? Dass halt, ne, die müssen irgendwie rausfinden, was da die Schwachstelle ist. Also, es ist so ein bisschen billig, aber das kann man dem Film zugestehen, es sind 90 Minuten, es ist eine super Idee und es ist ein Kinoerlebnis, einfach, das nicht super blöde ist. Und das ist das ist ja nicht mehr so häufig heutzutage. Einfach eine gute Idee durchgezogen, das loben wir hier eigentlich immer auch ganz gerne.
7,5 von mir, nicht genial, aber unglaublich gut und sehenswert. Man ist allerdings, man tut gut daran, das nicht zu hinterfragen, wie die Logik des Films dann so funktioniert, welche Geräusche die Aliens erkennen und welche nicht.
Ja.
Das ist sehr papierdünn, also da trifft man sehr schnell auf große Löcher in der Logik. Das macht aber nichts. Eigentlich hat es mich erst gestört, nachdem ich dann aus dem Kino raus war und länger drüber nachgedacht habe. Am Seherlebnis ist das eigentlich, hindert dich das nicht, also da sehr viel Spaß im Kino zu haben.
Ja, das ist, glaube ich, so, ne, dass der Film das eben schon so ernst nimmt, dass viele Sachen auch irgendwie schlau sind, ne? Also den Weg mit Sand auszulegen zum Beispiel. Ja. Und natürlich man sich auch fragen soll, wie haben sie das überhaupt alles gebaut in einer Welt, wo du gar kein Geräusch, man kannst ja keinen Nagel irgendwo reinhauen zum Beispiel. Gleichzeitig fragst du dich aber, okay, warum haben sie nicht einfach irgendwo ein super lautes Radio hingestellt und machen das halt einfach immer an, wenn die mal, also per Fernschaltung, ne? Warum haben die nicht einfach irgendwo so eine fette, so ein Techno-Festival quasi, wo einfach die ganze Zeit Mucke läuft und diese Monster sich einfach die ganze Zeit klatschen? Oder was ich auf Letterboxd gelesen habe, hat jemand als Kommentar geschrieben, ja, warum wohnen die nicht einfach am Hoover Dam?
Ja, stimmt.
Okay, na gut.
Ja, meine Idee war ja schalldichte Motorradhelme mit Walkie-Talkies drin, dann könnten sie auch wieder reden.
Aber stimmt, oh, das ist gar nicht so schlecht. Ja. Na gut, das ist dann für A Quiet Place 2, der hundertprozentig kommt jetzt, wo der so eingeschlagen ist. Ich will gerne auch mehr von Emily Blunt sehen. Ich hatte sie so ein bisschen vergessen nach Sicario und ist ja super. Also
total.
Wieder, nachdem sie so taffe Rollen gespielt hat, jetzt auch in dieser weicheren Rolle, ich fand sie da super gut. Also, das sind unsere Worte zu A Quiet Place und jetzt geht's zurück zu unseren 3 lustigen Kollegen ins Studio. Ciao Malte.
Ciao.
Ja, so, das fanden Malte und ich.
Das ging aber schnell.
Zu A Quiet Place, ja, ging schnell, ne?
Ging
schnell. Ja, ihr habt das ja jetzt alles gehört.
Ja.
habt ihr von dem Film, habt ihr mitbekommen, worum es geht? Das ist echt ein, also,
kann
ich mal kurz sagen, es ist echt ein, also wieder, sage ich natürlich immer, wenn wir Horrorfilme sprechen, aber ein guter Horrorfilm für Leute, die eigentlich keine Horrorfilme mögen. Okay. Und der nimmt dieses Mittel, also es ist total intelligent in dem Film, weil du musst im Kino bist ja oft selber leise und irgendwie so dieses so total angespannt zu sein und dieses Leise sein ist ja auch ein Trope in vielen Horrorfilmen so. Macht er echt brillant, also das ist echt richtig gut. Dann wird er ein bisschen dumm, aber das ist so ein richtiger Erlebniskinofilm. Also falls ihr auch mal Bock hättet wieder auf so ein cooles Kinoerlebnis, der ist echt stark. Also es ist echt cool, Emily Blunt ist super, ihr Mann spielt ja da auch ihren Mann, ist auch toll. Also ja, kann ich euch auf jeden Fall nur...
Ja, aber ohne eigentlich Filme oder Vögel im Namen oder im Film sind wir eigentlich nichts, würde ich sagen. Deswegen Quiet Place. Ich mag es, wenn es zwitschert, sage ich immer, ne? Das ist ganz klar.
Ja, das stimmt.
Nee, aber ich finde, es klingt ganz gut. Ich habe nur so einen halben Trailer gesehen und irgendwie, dass es ein großes Ding sein soll. Aber es ist ja nice, wenn das mal nicht so eine Horror-Verarschung ist. Also, wo immer gesagt wird, dass es ganz cool ist und dann ist es am Ende nur so mittel. Aber
ja, cool. Also es ist natürlich so ein Film, wenn man länger drüber nachdenkt, dann fragt man sich auch, okay, ist das nicht alles, warum sind die einfach irgendwo einen Lautsprecher hingestellt und fertig, aber um da diese Monster anzuziehen, die nur kommen, wenn man laut ist. Aber Idee ist cool und also perfektes Popcorn-Kino auf jeden Fall. Eigentlich ein super Film. Horst, du wolltest doch noch kurz was berichten zu Unsere Erde 2, habe ich gar nicht angekündigt. Am Anfang ist ja, glaube ich, auch schon seit einem Monat draußen.
Ja,
du bist ja jetzt auf so einem, ich gucke alle teuer produzierten Dokus durch und ich hatte hier einen Rant. Erwarte ich jetzt von dir?
Nicht so ganz. Also es ist, ich habe, das war nur ein bisschen problematisch rübergebracht, was dieser Film ist, weil ich hatte zu diesem Zeitpunkt schon die komplette 2. Staffel Planet Earth geguckt, die ja hier auch, glaube ich, sogar schon mal in der Abschlussrunde angesprochen, Die ist auch sehr gut und sehr tolle Bilder und toll produziert und das ist halt vom BBC und das gibt's in Deutschland quasi gar nicht. Und
ah, weißt du, was ich... wie heißt denn das andere? Wir haben nämlich auch irgendwas... Blue Planet 2 habe ich angefangen zu gucken. Das meinst du gar nicht, ne?
Nee, das meine ich nicht.
Blue Planet 2 ist das mit den... Ist das Unterwasser? Okay.
Genau.
Da war nämlich gar nicht Radiohead. Okay, alles klar.
Nee. Und aber unsere Erde 2... kam dann hier in die Kinos und wir haben uns das angeguckt. Meine Freundin hat gesagt, dass sie den ersten total cool fand und deswegen wollte sie da gerne reingehen. Und ich bin ja auch Fan der gut produzierten Tierdoku. Und dann stellte sich aber raus, dass sie quasi, weil die das in Deutschland nicht rausbringen, die Serie verwurstet, das BBC quasi das dann zu einem quasi so anderthalb Stunden Film. Deswegen, also es war nicht alles komplett deckungsgleich, aber man kannte viele Sachen schon. Dann aus der Serie, das war ein bisschen schade. Dann kam dazu, dass das, warum auch immer, von Günther Jauch die Narration war.
Waren auch so Krombacher-Kästen im Regenwald und so?
Nee, aber man fragt sich so ein bisschen so, warum, weil das ist ja, Günther Jauch ist ja mit Sicherheit teurer als einfach ein guter, gut ausgebildeter Sprecher. Nur, dass bei Günther Jauch, also niemand geht ins Kino, weil er denkt, Günther Jauchs Stimme, die höre ich mir doch gerne an. So, also
naja, da habe ich das auch für Thomas Gottschalk in Garfield gegangen.
Wahrscheinlich. Ja, das schon, ja. Nee, und dann so ein bisschen den Vogel abgeschossen, was mich eigentlich dann auch relativ am meisten gestört hat. Das ist natürlich irgendwie, ja, weiß nicht, ob es eine Kleinigkeit ist, aber es wird halt immer dazu gesagt, wo diese Tiere herkommen, also wo wir uns gerade befinden. Und das sind dann halt Orte wie Ecuador, Orte wie China oder eben Afrika. Und das ist so für 2018, finde ich, schon irgendwie ein bisschen...
Bisschen grobe Kelle.
Ja, ne? Es ist einfach so, es ist so unnötig. Sag doch einfach das scheiß Land. So. Ja. Und ja, naja, insofern, also es war trotzdem...
Ecuador wäre natürlich ein Land, sag ich mal. Also jetzt per Definition.
Ja, ja, eben. Aber halt...
Ja, ja, aber Afrika.
Es wird halt immer das Land genannt, außer es ist ein afrikanisches Land, dann wird der Kontinent genannt. Und das ist halt einfach so, what the fuck, so, keine Ahnung, müssen wir nicht mehr haben, so.
Na, vielleicht wusste Günther ja auch das nicht.
Das kann sein, ja. Weiß
ich nicht. Ja, das klingt ein bisschen albern, ja.
Aber an sich so, wenn man die Serie nicht gesehen hat oder auch nicht vorhat, man kann sich das schon angucken, so, ja.
Das ist ja das höchste Prädikat, was man von dir bekommen kann. Man kann sich das schon angucken, ist ja schon.
Ja, es geht, ne?
Ja.
Vielleicht ohne Ton lieber, aber ja.
Ja, nee. Ja. Höher ist ja nur, die Schauspieler haben mir gut gefallen, die Dialoge waren top. Das ist ja. Das
ja gut, die Schauspieler sind in dem Fall ja Tiere, die machen ihre Sache ja immer relativ authentisch, ne?
Ja, das stimmt. Das kann man gar nicht unterscheiden, ne? So ein Affen in der Natur von so einem Affen in so einem Film.
Kannst du nicht unterscheiden.
Ja. Nee. Echt nicht
der
schlecht.
Der bewegt sich wie Andy Serkis. Ja. Genau. Clever.
Ganz genau.
Und, ja, ich habe auch eine Doku geguckt.
Ja, sind wir schon da? Komm, wir sind jetzt
ach so, in der Abschluss- sorry.
Genau, ja.
Ja, ist wir egal. Sind ja.
Mach weiter.
Zack, Zeitsprung, jetzt in der Abschlussrunde. So schnell kann es gehen. Für unsere Zuhörer, diese Ausgabe ist wirklich eine Achterbahnfahrt.
Ja, es ist wirklich toll. Es ist was zum Lernen, es ist was zum Lachen, es ist was zum Weinen.
Man lernt.
Politik. Warum die Lage der Nation hören? Wir fassen die Lage der Nation einfach nochmal in den Anfangs 10 Minuten viel kompetenter zusammen, als sie es hier können. Ja.
Das ist vollkommen richtig. Eine tolle Anmoderation. Danke dir dafür, Christian. Was habe ich geguckt? Ich habe auch eine Doku geguckt, hatte ich ja eingangs erwähnt. Und zwar die eine, die ist schon irgendwie 14 Jahre alt. Fast. Also die Doku heißt Some Kind of Monster. Das ist eine Dokumentation. Die da Metallica damals gemacht hat.
Kenn ich.
Für ihr gleichnamiges, nicht für das Album Saint Anger. Und ursprünglich sollte das eigentlich nur so eine Making-of-Dokumentation sein. Und während der Produktionsphase des Songwritings stellte sich raus, die kriegen das überhaupt nicht hin, ein Album fertig zu schreiben, weil die alle so im Clinch miteinander sind und irgendwelche Konflikte, die so seit, weiß ich nicht, wahrscheinlich 30 Jahren oder was weiß ich, 20 Jahren miteinander so rumgetragen werden innerhalb der Band, kommen so zutage und die Band ist quasi mehr oder minder handlungsunfähig. Und entschließt sich dann dazu, einen Mediator, so einen Psychologen, einen Therapeuten dazu zu holen, der ist komplett involviert in alle Prozesse, ist dabei. Dann haben die noch so Gruppentherapie mit dem zusammen und das ist super cool. Das hat richtig Spaß gemacht, das zu gucken. Das war echt gut. Also und ich bin jetzt selber nicht der mega Metallica-Fan. Ich finde viele Songs ganz cool, aber bin jetzt nicht so der Die-Hard-Typ da irgendwie, der da so der krasse irgendwie unterwegs ist. Und ich muss sagen, das konnte ich mir echt gut angucken. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das auch eine interessante Doku sein kann für Musikinteressierte, die ja, Bock haben auf so ein Making-of, was kein richtiges Making-of ist. Also ist es ein bisschen schon auch, aber es geht viel auch einfach um so andere Geschichten. Und das ist echt cool geworden. Also hat total Spaß gemacht, geht 1,5 Stunden. Und ja, krass. Also hat mir richtig gut gefallen.
Ja, also schön, dass du mich nochmal berichtigt hast, aber dass es um St. Anger geht, aber ich kenne die Doku trotzdem. alles, was du gesagt hast, kann ich so unterschreiben. Also es ist auch schon länger her, dass ich die gesehen habe, aber es ist halt echt eben nicht einfach so eine langweilige Making-of-Geschichte, sondern es wird irgendwie diese ganze andere Geschichte da einfach gut erzählt und es ist einfach interessant. Ja, finde ich gut. Finde ich gut.
So ist es.
Cool. Genau, gibt ja diese Doku zu The National auch, Mistaken for Strangers, wo der
wollte ich immer mal
Bruder
gucken.
Mit auf Tour kommt. Ist echt, also auch wenn man die Band nicht mag, ist es echt eine interessante Doku und total, also sagt eigentlich vielleicht auch wie das, ne, sagt das wahrscheinlich viel auch über Freundschaft und sowas und das sagt viel über auch Familienverhältnisse und so aus, echt ganz ganz geil. Genau, ich beschäftige mich mit Videospielen in diesem Podcast Rush, den wir machen mit Giga Games. Da weiß ich nicht, ob ich schon erzählt habe, dass wir, ich glaube, wir hatten länger keine Abschlussrunde, dass wir eine Folge gemacht haben zu Frauen und Games. Klingt erstmal total pauschal, das sozusagen, aber wir haben uns quasi, habe ich das erzählt? Wisst ihr es schon? Na egal. Da haben wir uns quasi die Frage gestellt, ob einmal, wie viele Frauen überhaupt Videospiele spielen, ne? Da gibt's ja offizielle Zahlen und so, und es sind eigentlich 50%, also da so 48-52% oder sowas, wenn man halt alle möglichen Spiele auch mit reinzieht, was total interessant ist, dann ein bisschen darüber gesprochen, was für Spiele spielen Frauen eigentlich, dann die Frage, wie werden Frauen in Spielen dargestellt, ist ja meistens relativ scheiße, ne? Gibt's aber einen Trend, dass es ein bisschen besser wird und so weiter, und dann auch so ein bisschen die große Frage, dann Frauen in der Gaming-Industrie, auch mit der Pressesprecherin von Xbox gesprochen, so, die auch schon, ja, da ewig dabei ist und ein bisschen strugglen muss und so. Und dann so ein bisschen die große Frage gestellt, müssen mehr Frauen eigentlich in die Industrie, damit die Frauencharaktere cooler werden in den Spielen, und dass da auch Interviews zugeführt, oder ein Interview besser gesagt, mit einer, die ihre Dissertation darüber geschrieben hat, Sabine Hahn. Und das ist eine coole Folge geworden, weil wir da so ein bisschen podcastmäßig halt relativ offen über das Thema geredet haben. Ne? Sind ja zwei Typen, die das moderieren, plus noch, dann war noch Lisa Fleischer von Giga Games dabei, und haben irgendwie versucht halt, irgendwie offen damit umzugehen und weiß ich nicht, so das mal so komplett irgendwie zu erörtern und einmal so durchzusprechen und so. Die Folge ist ziemlich lang geworden, 1,5 Stunden, aber es hat ziemlich viel Bock gemacht, auch ganz gutes Feedback so zu bekommen, und hat so ein bisschen gezeigt, dass es funktionieren kann, halt so über solche Themen irgendwie zu sprechen und nicht so eine, nicht jetzt zu sagen, alle Videospiele sind scheiße, weil immer die Frauencharaktere kacke waren oder sowas, sondern sozusagen, okay, es gibt diese sexualisierte Darstellung, ist auch vielleicht mal okay, dass es mal eins gibt, wo das so ist, aber es muss halt viel diversere Spiele geben, einfach mit viel mehr unterschiedlichen Leuten. Dann ist es halt auch irgendwie okay so, und das haben auch alle gesagt, mit denen wir gesprochen haben. Das war so ganz harmonisch irgendwie gegen Ende, fand ich ganz cool. Und für Rush, die nächste Folge, die wir dann in der nächsten Woche aufnehmen, spiele ich gerade God of War, das ja die absoluten Mega-Wertungen gerade einheimst. Das finde ich ja immer total interessant, ne, wenn so Spiele, also so 10 von 10, gerade von auch kritischen Seiten, wie zum Beispiel Polygon und Destructoid, die ich viel lese, ist ja schon echt interessant. Ich bin noch nicht ganz durch, aber es zeigt schon, dass in diesem Konsolenkrieg, in Anführungsstrichen, Sony echt so krass gewonnen hat. Also was die für Spiele raushauen, die auch mittlerweile so eine Art, man kann fast sagen, das ist fast das Sony-Spiel ist, was die machen, weil The Last of Us und auch die Uncharted-Spiele sind ja alle so große Action-Spiele, die auch ruhigere Momente haben und wo du immer zu zweit unterwegs bist, ne? Also wo du immer zwei Leute hast und dadurch,
weiß ich nicht. Das ist auch fast eigentlich wie so ein Blockbuster, den man spielt, oder? Ja, es ist genau, also es ist
wie so ein großer Blockbuster, der aber auch mal irgendwie traurigere Momente hat, und sie versuchen schon immer noch irgendwas Menschliches auch so zu erzählen, und Spiele, man fühlt sich natürlich auch nicht so alleine, wenn du immer noch einen Zeitcharakter dabei hast, ne? Das ist ganz cool. Ich bin noch nicht ganz so, ich glaube, so viel habe ich nicht mehr vom Spiel, aber ich denke nicht, dass 10 von 10 wirklich gerechtfertigt ist, aber das ist natürlich immer auch eine ganz andere Debatte, aber es ist schon geil zu sehen, was sie machen, und das Kampfsystem ist echt, also so muss halt wuchtiges Nahkämpfen funktionieren in Spielen. Also das ist echt richtig fett, finde ich. So wie, das ist nicht so ausgeklügelt wie Dark Souls zum Beispiel ist, aber schon, das ist eigentlich so mehr Moves und ist ein bisschen mehr Popcorn als das, aber es macht richtig Bock, und das Coole ist ja, du hast dann deinen Sohn dabei, du spielst ja Kratos, diesen Kriegsgott, und der Atreus, und es ist irgendwie so szenaristisch zusammen, also das, keine Ahnung, wenn von irgendwo ein Gegner angreift, dass der dann halt auch so richtig brüllt, so, Father, look out! Und dann halt diese Axt holst und dann kommt so Slow-Mo und ist ein krasses Stomp. Und, also es ist richtig so, ne, es ist wirklich God of War irgendwie so, dieses Spiel. Ja. Also das ist echt inszenatorisch cool, und ich bin gespannt, was sie noch aus dem Thema machen. Es geht eigentlich darum, dass ein Vater mit seinem Sohn unterwegs ist und ihm eigentlich viel zu hart zu diesem Jungen ist, weil er selber nicht richtig weiß, wie man eigentlich mit dem Kind umgehen soll, weil er die ganzen griechischen Götter alle getötet hat, die letzten Spiele. Also ganz interessant. genau, darum geht's. So, war ein langer Redebeitrag von mir.
Voll gut.
Ja, finde ich gut. Kann man mal rein und dann nächste Folge von Wasch, wenn wir darüber quatschen, gibt es bestimmt auch trotzdem ein bisschen Kritik. Ja, das war's, ne? Für diese witzige, mal etwas andere Ausgabe.
Ich hätte tatsächlich noch richtig viele Punkte. Ich war jetzt die letzten beiden Tage in Köln.
Ja,
wenn jemand noch nie in Köln war, da kann man mal gut hin. Also war echt eine nette Stadt. So, die Leute sind nett und irgendwie ein paar Kneipen gesehen. Einen großen Dom haben sie da auch.
Ach so, Dom.
Falls ihr das noch nicht wusstet. Nö, aber war ganz nett. Vielleicht ist es ja interessant, falls der ein oder andere mal nach Köln will.
Köln für mich ab Sommer nur zweite Liga, ne?
Ja, das ist ja, aber eigentlich schön, eigentlich, finde ich.
Nee, ich glaube, Köln ist auch eine richtig geile, ich glaube, Köln ist eine gute Stadt. Ich glaube, ich würde das da auch mögen, die Leute auch. Aber schön, dass du da warst. Mal so eine Rundreise ist ja auch immer nett.
Ja, ich habe gerade einfach so ein bisschen Zeit und ich mache auch was damit. Und das ist doch auch mal schön. Nicht immer nur zu Hause rumsitzen. Ja. Das mache ich jetzt wieder, die nächsten Tage.
richtig.
Ja, aber ansonsten, hoffe, euch geht's gut da draußen, euch Hörern. Ja. Das sagt man doch auch vielleicht viel zu selten.
Ja, stimmt.
Ich denke auch. Hätte auch mal Bock auf Köln, war ich auch noch nicht. War ich auch noch nicht so richtig.
Mensch.
Ja.
Ne? Ja.
Man muss auch mal.
Einfach mal auf einer ruhigen Note.
Sinn, ich nagel jetzt kurz hier nochmal ein Kreuz jetzt auch an diesen Pencast, ne? Das ist ja jetzt Vorschrift.
Ja. Erst ab Juni, aber wenn wir früh damit anfangen, dann.
Ja, naja, wenn es schon mal hängt, ist doch nicht schlecht.
Eben.
Ja, vergesst nicht, euch freizuhalten, ne? Unseren Live-Podcast auch, ne? Am
13.
Juli.
Ja,
Juli.
Kommt vorbei am Leica in Neukölln, findet das statt. 3 bis 6 Euro kostet das. Und ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt haben, aber wenn ihr uns auf Patreon oder Steady unterstützt, dann müsst ihr da natürlich nichts zahlen.
Das ist doch Ehrensache. Das könnt
ihr dann einfach am Einlass machen, der wahrscheinlich ich bin, mit so einer Kasse. Da könnt ihr mir das dann sagen. Und ich glaub's dann wahrscheinlich einfach, ne? Also irgendwie so.
Ja. So machen wir's.
Komm vorbei. Nächstes Mal geht's um. Ja, weiß ich nicht. Entweder hier Avengers oder hier Beautiful Day. Oder Gutland mit Friedrich Lau. Weiß ich nicht. Sind alle bei uns auf der Liste. Mal gucken. Mal gucken, welcher es sein wird. Ihr könnt uns eine Mail schreiben. Derpencast@gmail.com ist die Adresse. Eure Meinung zum Beispiel zu A Quiet Place oder zu Markus Söder. Lesen wir auch alles vor. Sonst könnt ihr uns noch auf Facebook liken oder auf Instagram und Twitter folgen. Da findet man uns schon. Derpencast oder Pencast heißen wir da überall. Und dann würde ich sagen, was ist das? Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüssi.
Ciao. Thank you.